Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Als Lesung habe ich den heutigen Sonntagspsalm, den Psalm 122, ausgewählt. Ich lese nach Neues Leben die Bibel. Stellen Sie sich vor, Sie sind Pilger, haben eine lange Pilgerreise unter heißer Sonne hinter sich und dann sind Sie endlich in Jerusalem angekommen. Dann stehen Sie direkt vor der Stadt. Das ist unser Psalm. Ein Lied für die Pilgerfahrt nach Jerusalem, ein Psalm Davids. Ich freue mich, als Sie zu mir sagten, wir wollen zum Haus des Herrn gehen. Nun stehen wir vor deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist eine herrliche Stadt, in wunderbarer Schönheit angelegt. Alle Stämme Israels, die Stämme des Herrn, kommen als Pilger hierher. Sie kommen, um den Namen des Herrn zu loben, wie das Gesetz es vorschreibt. Hier stehen die Throne, von denen Recht gesprochen wird, die Throne des Königshauses David. Betet um Frieden für Jerusalem. Gut gehen soll es allen, die dich lieben. Friede herrsche in deinen Mauern, Jerusalem, und Wohlstand in deinen Palästen. Um meiner Familie und meiner Freunde willen sage ich, Friede sei mit dir. Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen, Jerusalem. Wir wollen beten und ich bitte Sie aufzustehen, wenn es Ihnen möglich ist. Lieber Herr Jesus, uns fehlt so oft der Durchblick in die verworrenen Verhältnisse unserer Welt. Es gibt so viel Lug und Trug, so viel Täuschung und Fake News, dass vielfach mehr Verwirrung entsteht als Klarheit und wir immer in der Gefahr stehen, Verführern auf den Leim zu gehen. Aber du, Herr, bist ein Licht auf unserem Weg. Du bist die Wahrheit und das Leben. Dir können wir bedenkenlos folgen. So segne uns durch dein Wort, heute in diesem Gottesdienst und ebenso im Alltag. Leite uns auf die richtige Bahn, wo wir im Irrtum sind, und sei uns stets nahe. Wir loben und preisen dich und sind gewiss, dass du auch heute zu uns reden wirst und willst. Du bist mitten unter uns und wendest dich uns persönlich zu. Danke, großer Gott. Amen.
Gnade sei mit euch. Und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als ich vor 5 Jahren den zweiten Teil dieser kleinen Predigtreihe geschrieben habe, die wir heute beginnen, habe ich eine Einleitung geschrieben, die ich heute nochmal zitieren möchte. Das hat Familientradition, wie ihr sehen werdet. Ich bin in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. In Ennepetal, südlich von Dortmund, zwischen Wuppertal und Hagen. Zum Einkaufen von Kleidung und anderen besonderen Sachen fuhren wir in die große Stadt. Das hieß meistens nach Wuppertal. Genau genommen nach Wuppertal-Barmen. Ich habe viele positive Erinnerungen an diesen Ort, die mit weihnachtlichen Fußgängerzonen oder dem spektakulären Autoaufzug im Parkhaus von C&A zu tun haben. Aber Barmen hatte für mich keine theologische, historische, christliche oder irgendwie kirchliche Bedeutung. Das kam erst mit etwa 25 Jahren. Ich half meinem Vater seinerzeit die Festschrift zum 100-jährigen Bestehen unseres CVJMs zu erstellen. Und seine Idee war, die ersten 60 Jahre der Vereinsgeschichte, die Festschrift zum 60. zu zitieren. Diese hatte sein Vater geschrieben. Also habe ich sie eingescannt und digitalisiert. Und dabei habe ich nicht nur Korrektur gelesen, sondern auch Geschichte gelernt. In diesen Zeilen, die mein eigener Großvater verfasste, ging es auch um die frühen 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, die Zeit der NS-Herrschaft. Ich lese uns einen kurzen Abschnitt daraus vor. Im Jahre 1934 ist es noch möglich, in öffentlichen Versammlungen der Bekenntnisfront zu den kirchlichen Gegenwartsfragen. Ich blende das mal auch ein. So. Im Jahre 1934 ist es noch möglich, in öffentlichen Versammlungen der Bekenntnisfront zu den kirchlichen Gegenwartsfragen Stellung zu nehmen. In den großen Gemeindeversammlungen anlässlich der Bekenntnissynode, die vom 29. bis 31. Mai in Barmen tagt, waren viele Freunde zugegen. Damals war der Kirchenkampf noch nicht in seiner ganzen Schärfe entbrannt. Dann aber nimmt die Bedrängnis zu. Längst hat die geheime Staatspolizei alle Versammlungen und Zusammenkünfte der bekennenden Gemeinde verboten. Haussuchungen erfolgen und Vernehmungen durch die Staatspolizei. Es war eine Zeit großer Not. Auch zeigte sich im Bekenntniskampfe manche menschliche Schwäche und Ratlosigkeit. Aber Gottes Gnade war größer als unser Herz, das ein trotzig und verzagtes Ding ist. Soweit die Worte meines Großvaters. Mit Erstaunen lese ich, wie meine heimatliche Gegend in das Zentrum der kirchlichen Opposition gegen den NS-Staat rückt. Die gerade entstehende Deutsche Evangelische Kirche ist Schauplatz eines Machtkampfes. Die Partei der deutschen Christen versucht, Mehrheiten zu gewinnen, den Auftrag der Kirche zu verändern und das Wort Gottes im Sinne des Staates und der NS-Ideologie neu zu deuten. Kurz gesagt, der bisher eher lockere Evangelische Kirchenbund soll in eine straff organisierte deutsche Reichskirche umgewandelt werden, die zum NS-Staat gleichgeschaltet ist, antisemitisch und dem Führerprinzip folgt. Gegen diese Bestrebungen stellen sich umgehend oppositionelle Bewegungen auf, zum Beispiel die Jungreformatorische Bewegung. In der Kirche soll es doch um das Bekenntnis zu Jesus gehen und nicht zu einem Führer oder zu einem Staat. Bekannte Pfarrer und Persönlichkeiten wie Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth und Martin Niemöller äußern sich in aller Öffentlichkeit. Sie sprechen sich gegen die Idee einer NS-treuen Reichskirche aus. Doch aller Opposition zum Trotz wird im Juli 1933 die Deutsche Evangelische Kirche gegründet und in der Kirchenwahl zur Reichssynode gewinnen die deutschen Christen viele Stimmen. Der eigentlich designierte Reichsbischof, der bekennende Christ Friedrich Bodelschwing der Jüngere, wird vom Staat ersetzt durch Ludwig Müller, den Chef der deutschen Christen. Und nun wird vieles von deren Ideen umgesetzt. Die Entfernung von Judenchristen aus allen Ämtern, ein sogenannter Maulkorb-Erlass, der eine Art Zensur ist, die rücksichtslose Vereinheitlichung der historisch gewachsenen Landeskirchen und die Integration kirchlicher Arbeit in den Staat. Im Dezember 1933 wird zum Beispiel jede kirchliche Jugendarbeit verboten, alle Jugendgruppen werden aufgelöst und sind in die HJ zu überführen. Zur Unterstützung der entlassenen nicht-arischen Pfarrer wird der Pfarrernotbund gegründet. Martin Niemöller und Dietrich Bonhoeffer schließen sich an. Die Gräben zwischen den Fronten in der Kirche sind nun tief. Zu tief, um die Einheit zu bewahren, und die Kirche zerfällt in immer mehr Teile. Für diejenigen, die sich zu Jesus bekennen, wird es schwierig, sich in dieser Kirche des Nazistaates Gehör zu verschaffen. Es wächst der Gedanke, die Kirche neu zu gründen. Ende Mai 1934 treffen sich in Wuppertal-Barmen viele dieser Menschen, die sich dem Bekenntnis zu Jesus verpflichtet fühlen und nicht der Nation oder der Rasse. Diese Synode verfasst die Barmer Theologische Erklärung. Diese wird zur Grundlage der bekennenden Kirche, die Opposition und Widerstand in der Kirche und gegen den Staat wird. Nach dem Ende der Diktatur wird diese theologische Erklärung die Basis und eine Art Verfassung der neuen evangelischen Kirche in Deutschland. 90 Jahre ist diese Erklärung nun alt. Und wenn man sich umsieht, auch heute steht die Kirche und der christliche Glaube in der Mitte gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Auf der einen Seite versuchen Vertreter des Bio-Deutschen, das Christentum für sich zu vereinnahmen und zu verunstalten, wie einst die deutschen Christen. Und auf der anderen Seite lehnen liberale Eliten den christlichen Glauben als moralische Leitlinie eigentlich ab. Und durch den Verlust an Mitgliedern gerät die Kirche selbst in einen Kampf ums Überleben. Vielleicht ist es daher jetzt an der Zeit, die Barmer Erklärung wieder hervorzuholen und sich Gedanken darüber zu machen. Der Glaubensmut der Geschwister von einst und ihr Bekenntnis zu unserem Herrn kann uns Inspiration und Ermutigung werden. Diese Erklärung wird Bestandteil einer zweiteiligen Predigtreihe sein. Das Barmer Bekenntnis, wie diese Erklärung ja auch heißt, umfasst 6 Thesen. Die ersten beiden Thesen beschäftigen sich mit dem Bekenntnis zu Jesus, zur Bibel, zur Gemeinschaft, zur Liebe und zur Erlösung. Vor dem Hintergrund der Bedrängnis, der Anfeindung, der Zerrissenheit ist es die Hinwendung zu Christus, in der allein Hoffnung liegt. Und um diese beiden ersten Thesen wird es heute gehen. In 2 Monaten, Anfang Oktober, geht es um unser Glaubensleben, die Kirche selbst, ihre Auseinandersetzung mit dem Staat und ihre Freiheit. Die Formulierungen dieser Thesen sind so prägnant und tiefgründig, dass jeder Einzelne eigentlich eine Predigt hergeben würde. Man spürt förmlich die Wortgewalt von Bonhoeffer, Barth und Niemöller. Es geht ihnen um den Glauben an ihrem Herrn. Es geht um Jesus. Beginnen wir mit These Nummer 1. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und Räuber. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Die theologische Erklärung beginnt mit den, wie ich finde, den wichtigsten 3 Ich-Bin-Wörtern. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Weg gemeinsam mit Jesus führt zurück zum Vater. Weil Jesus und der Vater eins sind und er die erlösende Tat tut und die Brücke über den trennenden Abgrund baut. Das ist die Wahrheit und der Weg zum Leben. Aber noch mehr als das. Jesus selbst ist die Wahrheit. Es gibt, so sagen wir heute gern, viele Wahrheiten in unserem Leben und jeder definiert sich seine eigene Wahrheit etwas anders. Und das ist auch eigentlich nicht schlimm. Aber Jesus ist als Person Wahrheit und besteht eben nicht aus Meinung, subjektiver Wahrnehmung oder individueller Erkenntnis. Und auch die Ablehnung anderer Offenbarung heißt nicht, dass es keine andere Erkenntnis, Weisheit oder Verstehen gibt. Karl Barth macht das im Juni 34 noch einmal sehr deutlich, indem er schreibt, das Nein zur anderen Offenbarung schließt Wahrheiten außerhalb von Kirche und Christentum nicht aus. Wohl aber, dass die Christen andere Mächte neben Jesus Christus als Gottes Offenbarung anerkennen, ihnen vertrauen oder zu gehorchen haben. Denn damit würden wir diese ja zu einem zweiten Gott machen. Doch indem Gott bestimmte Menschen, zum Beispiel das Volk Israel, erwählt hat, hat er sich von allen anderen Göttern unterschieden und ausgeschlossen, dass die erwählten Menschen sich ihren Gott selbst wählen. Jesus Christus als das eine Wort Gottes macht es Christen unmöglich, sich ihren Gott außerhalb der besonderen Geschichte Gottes mit seinem erwählten Volk zu suchen. Das Bekenntnis zu ihm schließt die Erwählung Israels ein. Ich glaube, an dem heutigen Tag ein besonders passendes Wort. Aber die eigenmächtige Wahl anderer Götter aus. Diese Selbstunterscheidung Gottes kann die Kirche nur folgen, wenn sie Kirche Jesu Christi sein und bleiben will. Soweit das Zitat von Karl Barth. Hier wehrt er sich zum einen gegen die Verherrlichung Adolf Hitlers als Gottes Werkzeug der Vorsehung, wie es damals heißt. Und auf der anderen Seite macht er deutlich, dass wir als Christen aus dem jüdischen Glauben hervorgehen, weil Gott die Juden erwählt hat und danach erst uns. Ein Antisemitismus jedweder Art, den die deutschen Christen propagieren, lässt sich damit nicht vereinbaren. Den judenfeindlichen Äußerungen des alten Martin Luthers zum Trotz. Doch zurück zum Text. Mit der ersten These wird deutlich, nur Gott kann uns erlösen. Nur in ihm ist Erkenntnis, nur Jesus ist die Tür und der Weg zum Vater und damit zum Heil und zur Erlösung. Wir leben heute in einer Zeit der Vergottung des Menschen, genau genommen des Individuums. Ich will sagen, wir sind, und des Materialismus, wir sind zum einen völlig diesseitig und haben keinen Blick mehr für die Welt Gottes und zum anderen glauben wir, dass wir uns selbst helfen können und auch nur wir uns selbst und zwar ausschließlich. Auf der einen Seite glauben wir an das Glück durch Erfolg, Wohlstand und dessen Genuss. Dabei wird unser Wohlstand meist auf dem Rücken von unseren geringeren Geschwistern überall auf der Welt ausgetragen. Und auch der blanke Genuss wird schal, wenn er nicht immer wieder neu stimuliert wird. Also ist Materialismus als Allheilmittel unserer, der in uns verankerten Sehnsucht keine Lösung. Auf der anderen Seite glauben wir, dass wir alles richtig machen können und auch sollen. Die humanistische Hinwendung zum Nächsten ohne Gottesbezug wird dabei aber immer Stückwerk, löchrig, dogmatisch und letztendlich lieblos bleiben. Wobei wir in einer ständigen Diskussion uns befinden, was richtig ist und was nicht. Wertschätzung und Respekt gegenüber dem anderen und gerade dem Verschiedenen gegenüber ist sicherlich Gottes Wille, weil jeder Gottes Geschöpf ist. Aber dies dogmatisch und verpflichtend einzufordern, ist es eher nicht. Zudem stellen wir heute unser Individuum so weit in die Mitte unseres Denkens und Handelns, dass wir darüber völlig vergessen, dass es andere Menschen überhaupt gibt. Das passiert im Kleinen des Straßenverkehrs bei dem Verzicht auf Blinken oder dem Vorfahrtnehmen und im Großen in der Abqualifizierung ganzer gesellschaftlicher Gruppen. Seien es Ausländer, sei es die Grünen oder wer auch immer. Ja? Und die Vorstellung, dass die eigene Sicht auf die Dinge, ja, dass unsere eigene Sicht für andere vielleicht unmöglich und vielleicht sogar unerträglich sein könnten, diese Einsicht fehlt teilweise völlig. Der Mangel an Empathie in das Hineinversetzen können in die Lebenswirklichkeit anderer ist überall zu verspüren. Auch in christlichen Kreisen. Dabei ist dies doch eine der hervorstechendsten Eigenschaften unseres Herrn. Von daher ist es kein Wunder, dass, wenn sich heute von den Rändern unserer Gesellschaft die extremen Meinungen anschleichen und uns neues Heil versprechen, sei es durch Entfernung des Fremden aus unserer Gesellschaft, des Nicht-Bio-Deutschen, also des praktisch unwerten Lebens, durch beschönigend gesagt Remigration, oder Schaffung von Wohlstand für alle durch den Zugang zu billiger Energie, lediglich bedingt durch die Unterwerfung unter den Willen eines diktatorischen und despotischen Staates. Oder eben in der Verwerfung auf die Rücksichtnahme für die Schwächeren und die Schwächsten unserer Gesellschaft, wie es die Neoliberalen predigen. Hier hätten die deutschen Christen ihre Freude gehabt und vermutlich wiederum von unwertem Leben gesprochen. keine dieser Lösungen wurzelt in Jesus Christus. Und er allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und daran wollen wir festhalten. Unser Heil, unser Lebensglück, unsere tägliche Freude, unsere Hoffnung, unseren Mut und die Kraft, nicht zu verzweifeln, in ihm suchen. Denn wir finden alles in dem einen, der uns mit dem Vater vereint, in Jesus selbst. Er ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben, wie es der Heidelberger Katechismus formuliert und die Barmer Erklärung zitiert. Und nicht die Selbsterhöhung durch das Abqualifizieren von anderen. Und das zweite Jesuswort, was über der ersten These steht, ich bin die Tür, und das Wort davor, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und Räuber. Es ruft uns zur Wachsamkeit auf und zur Prüfung. So wie Paulus es formuliert, prüft aber alles und das Gute behaltet. Auch das bleibt in unserer Zeit ständige Aufgabe der Kirche des lebendigen Herrn. Lasst uns auf unseren Herrn hören und nicht auf die einfachen Verführungen der Diebe und Räuber. Es gibt in unserer heutigen Welt keine einfachen Antworten und keine einfachen Lösungen. Das war damals so, als das klare und eindeutige Bekenntnis zum Herrn schwere und sogar härteste Konsequenzen nach sich ziehen konnte. Und das ist heute so, weil die Verunsicherung und die Verängstigung so unfassbar groß zu sein scheinen. Nur das Bekenntnis zu unserem Herrn wird uns Frieden geben und den Mut und die Gelassenheit, nach den schwierigen Antworten auf die Fragen unserer Zeit zu suchen. Und diese Antworten werden immer geprägt sein von dem Liebesgebot unseres Herrn. Kommen wir zur zweiten These. Die ist etwas kürzer, die passt auf eine Seite. Durch Gott seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Wie Jesus Christus Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden ist, so und mit gleichem Ernst ist er auch Gottes kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben. Durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem, dankbaren Dienst an seinen Geschöpfen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als gäbe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären. Bereiche, in denen wir nicht der Rechtfertigung und Heiligung durch ihn bedürften. Auch in der zweiten These geht es um unsere Beziehung zu Gott. Sie ist ein Aufruf zur Dankbarkeit. Sie macht deutlich, dass wir nichts tun können, um unsere Erlösung zu verdienen. Sie macht aber auch deutlich, wem wir diese Erlösung zu verdanken haben, nämlich nicht die Zugehörigkeit zu einer Herrenrasse oder die Kraft unseres Willens, wie die Nazis es predigen und die deutschen Christen es glauben. Es ist das Prinzip der Gnade, das so schwer anzunehmen ist. Denn wir sind keine Kinder mehr. Wir sind eher misstrauisch und wir wollen eigentlich nichts geschenkt bekommen, denn hinter jedem Geschenk steckt doch immer eine Absicht, das wissen wir doch. Wir wollen uns die Dinge lieber selbst erarbeiten und verdienen, Kraft unseres Willens und unserer Stärke. In der Nazizeit wurde gepredigt, dass man als reinrassiger Deutscher etwas Besseres ist als die anderen, insbesondere als die Juden. Für die deutschen Christen war es ein besonderes Anliegen, das Jüdische aus dem christlichen Glauben zu entfernen. Das war das eine Problem. Und das andere war die Kraft des Willens, den die Nazis propagierten. Leni Riefenstahl hat diesen Glauben in ihren Propagandafilmen treffend inszeniert. Nicht umsonst heißt ihr erster Film unter den Nazis vom Dezember 33 »Sieg des Glaubens«. Die bekennenden Christen mussten sich mit dem Faschismus als Quasi-Religion und Hitler als ihrem Erlöser auseinandersetzen. Der klare Hinweis auf die Heilstat Christi ist die Abgrenzung dazu. Nicht nur die Abgrenzung zu den deutschen Christen tat Not, es waren viele Menschen im Land, die unerschütterlich bis zum Schluss, wie wir heute wissen, an Hitler als den deutschen Erlöser glaubten. In unserer Zeit scheint es mehr so zu sein, dass die Menschen überhaupt nicht mehr nach Erlösung streben. Jedenfalls nicht im Sinne des Jenseits. Das war aber damals eigentlich gar nicht so viel anders. Man suchte damals nach der Erlösung von wirtschaftlicher Depression und nationaler Demütigung. Heute scheint sich mit dem Materialismus die Reduzierung des Daseins auf die Jetztzeit einzuschleichen. Es gilt eigentlich nur noch das Heute. Rolf hat das vorhin so gesagt, dass das Gestern, das Veraltete, ne, das kommt so selten vor. Ja, das Gestern ist veraltet, das Morgen unbestimmt. Das ist in unserer Gesellschaft so. Dabei brauchen wir doch für die gute Gestaltung des Morgens die Hoffnung auf den, der alles gut macht. Und aus den Erfahrungen des Gesterns ziehen wir doch erst die Lehren für das Morgen. Aber auch den Mut zur Gestaltung der Zukunft. Eigentlich. Bis vor ein paar Jahren glaubten wir noch, dass die Geschichte einen guten Lauf nimmt. Mit dem Handel und der Annäherung werden irgendwann auch die letzten Despotien sich an das Demokratiemodell annähern, das den Menschen äußerlich und innerlich Freiheit schenkt. Stattdessen scheinen die Despoten heute nun stärker und immer gefährlicher zu werden. Und die Demokratien sind in sich geschwächt und werden aus dem Inneren heraus angefeindet. Mit der Freiheit umzugehen und Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, das ist keine leichte Aufgabe. Und auch manche Christen stellen heute in Frage, ob Demokratie eigentlich Gottes Wille ist. Pandemie und Kriege haben zudem unsere Wirtschaft geschwächt und der Optimismus der früheren Jahre ist einer weitgehenden Verunsicherung gewichen. Als Christen dürfen wir uns hier nicht von dem Pessimismus anstecken lassen, sondern wir können aufsehen zu unserem Erlöser. Wir können den Kopf in den Himmel heben und uns wieder daran erinnern, durch Gott seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Wir sind sein und wir können unser ganzes Leben auf ihn ausrichten, jeden Bereich unseres Lebens ihm unterstellen und von ihm segnen lassen, nicht nur für uns selbst, sondern insbesondere als Botschafter, die die gute Nachricht des liebenden Vaters in der Welt verbreiten. Und wir können jeden Tag die Welt um uns herum ein bisschen besser machen. Mit einem letzten Gedanken möchte ich schließen. An der Wand, jetzt sind wir wieder bei den alten Dingen, an der Wand unseres alten Gottesdienstraumes, da wo heute die Toiletten sind, da steht immer noch: Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Und das wollen wir tun, weil wir den Erlöser vor Augen haben und uns von nichts und niemanden entmutigen lassen. Denn wir sind erlöst. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.